KI im Marketing ist kein Selbstzweck. CEOs wollen häufig Ergebnisse nach 3 Monaten sehen, haben aber selbst wenig Expertise im Bereich KI. Am Ende geht es immer um Relevanz, Effizienz, Wachstum und Umsatz. Es geht nicht darum, KI einzusetzen, sondern es geht darum, dass Menschen wirksamer in ihrem Job werden. Wow, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von Statements der heutigen Folge. Und die sind nicht von mir, sondern von meinem heutigen Gast, Professor Dr. Bernhard Wecke. Was das genau bedeutet, wie man KI-Marketing-Projekte erfolgreich implementiert, darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe. Und Bernhard bringt übrigens nicht nur Insights aus der Forschung und Lehre mit, sondern war über 20 Jahre in hohen Positionen, unter anderem als CMO in Unternehmen selbst fürs Marketing verantwortlich und hat daher ganz viele Praxisbeispiele dabei. Wir sprechen zum Beispiel darüber, was KI im Marketing überhaupt bedeutet, was die eigentliche Challenge ist. Und nee, es geht nicht darum, nur ein weiteres Tool einzukaufen, wo irgendwo KI draufsteht. Und um welche Marketingziele es auch grundsätzlich immer geht. Ich habe es gerade schon angedeutet. Und natürlich, wie man schlussendlich KI-Projekte im Marketing erfolgreich implementiert. Bernhard feuert ein Mega-Statement nach dem anderen raus und belegt es mit wunderbaren Beispielen. Ein Gespräch, das euch sicherlich neue Impulse bringt und hilft euch, dem Thema KI im Marketing zu nähern. Viel Spaß dabei.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Bernhard, schön, dass du dabei bist. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile über 10 Jahre her, dass wir zusammengearbeitet haben. Du warst ja damals mein Vorgesetzter bei Telefonica in der Gesamtverantwortung für den Online-Bereich und Telesales, glaube ich, war damals auch noch dabei. Erzähl mal ein bisschen, was hast du seitdem gemacht, also hast du damals gemacht, als auch seitdem und die spannende Anschlussfrage, wie kamst du in die Lehre?
Ja, also Telefonica war mein mit Abstand längster Job in meinem Leben, also ich habe 14 Jahre verbracht bei FIAC Intercom, O2, dann irgendwann Telefonica und bin danach eigentlich der Telekommunikationsbranche auch treu geblieben. Wir sind da schon irgendwie alle, glaube ich, wenn wir in der Branche sind, schon auch auf dem Gleis. Man trifft auch immer wieder die Menschen in unterschiedlichen Telekommunikationsunternehmen wieder. Das ist aber einfach auch ein tolles Umfeld gewesen, wo immer Wachstum, Innovation im Mittelpunkt stand bei all den Schwierigkeiten, die es gerade auch gibt. Wenn man überlegt, wie viele Investitionen in den Bereichen notwendig sind. Und hatte dann bei meinem letzten Arbeitgeber, der Unity Media, so die Situation, dass die Übernahme durch die Vodafone anstand. Und dann war ich so ungefähr 20 Jahre im Berufsleben. Und das war dann für mich die Phase der Entscheidung. Dieser Übernahmeprozess hat weit über ein Jahr gedauert, zu überlegen, was mache ich denn die nächsten 20 Jahre? Und nachdem ich so viel Glück, mehr Glück als Verstand in meinem Berufsleben hatte, viel Förderung erfahren hatte, war für mich so der Punkt, eigentlich könnte ich doch jetzt die Erfahrungen nehmen und nochmal in eine andere Richtung schauen. Und da war eigentlich meine Überlegung, irgendwas in der Schule zu machen. Dann habe ich mit vielen Leuten, wie man das halt so macht, wenn man in der Findungsphase ist, gesprochen, was könnte ich denn so in der Schule machen? Und alle haben gesagt, also Bernhard, wenn du irgendwie wirksam bleiben willst in deinem Leben, dann geh nicht in die Schule. Das föderale System mit 16 Bundesländern kannst du vergessen. Aber überleg doch eher dann mal in die Hochschule zu gehen. Auch da gibt es Regularien und Restriktionen, aber da hat man deutlich größeren Freiheitsgrad. Und dann habe ich gedacht, ja, das klingt irgendwie cool. Und dann muss ich aber irgendwie in der Hochschule, muss man promoviert haben, um da irgendwie dann auch richtig ankommen zu können. Und habe dann die Chance, nachdem der Merger oder die Übernahme von Unity Media vollzogen wurde, genutzt und habe 1,5 Jahre Hausmann und Doktorarbeit gemacht. Mit dem Ziel, in die Lehre zu gehen, mit all den Risiken, die natürlich auch einhergehen, weil ob das klappt, weiß man ja letztendlich nicht, ob man irgendwo in der Hochschule dann auch den Job findet, auf den man Lust hat. Und bin jetzt seit 3 Jahren an der IU Internationalen Hochschule. Das ist eine private Fachhochschule, die auch zu, glaube ich, meinem Kompetenzbereich passt, weil wenn man da als Hochschullehrer oder Professor irgendwo vorgestellt wird, dann wird einem immer unterstellt, dass man vielleicht theoretisch begabt, aber praktisch unerfahren ist. Und ich versuche immer zu sagen, meine Hauptberufserfahrung kommt aus der Praxis. Und das tut in der Fachhochschule sehr, sehr gut. Und ich merke, dass die Studierenden immer am besten aufmerksam sind, wenn man selber konkret aus dem eigenen Berufsleben oder aus der aktuellen Praxis erzählen kann.
Okay, und du wurdest ja dann sozusagen gerufen, ne? So ist ja, glaube ich, das Wording. Und dann ist man ja auch Professor, also du hast promoviert und mit dem Ruf dann sozusagen darf man ja, glaube ich, dann Professorentitel tragen, oder?
Genau, du hast an der Fachhochschule, ist die Voraussetzung die Promotion und eine gewisse Berufserfahrung. Anders als an der Universität. Also mein Doktorvater, sage ich immer, das ist ein richtiger Wissenschaftler, der eine großartige Persönlichkeit ist. Der hat den Lehrstuhl für Marketing an der LMU. Da sehe ich, sortiere ich mich ganz anders ein. Da ist, ich habe eine gewisse wissenschaftliche Kompetenz mir angeeignet. Aber natürlich ist bei uns der Fokus auch im Transfer von Theorie in die Praxis. Und da würde ich mich jetzt gerade sehen. Und deswegen passt wahrscheinlich der Begriff Hochschullehrer fast besser als Professor.
Okay, dann wird es bei mir jetzt schon mal erstmal nichts mehr mit dem Professor, da müsste ich noch promovieren, da hatte ich mich damals dagegen entschieden. Okay, schon mal gut zu wissen, aber was ich total spannend finde, ist, dass du ja wirklich aus der Praxis kommst und ich meine da auch in hochrangigen und leitenden Marketingfunktionen ja wirklich nicht nur erlebt hast, wie es funktioniert, sondern ja auch das gestaltet hast und da in mit ganz viel auch Budgeterfahrung, Mitarbeitererfahrung und so weiter Dinge umgesetzt hast. Das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, oder? Oder sind deine Kollegen alle aus der Praxis? Weil meine Professoren waren nicht aus der Praxis. Klar, die hatten alle irgendwelche Mandate noch nebenher und haben dann mal hier und da ein Unternehmen beraten, wenn ich mich zurückerinnere, an zumindest die meisten Professoren. Aber die waren eher schon so der klassische CV, der halt in der Lehre quasi sich bis zum Professor hochgearbeitet hatte und dann habilitiert hat er auch in dem Fall an der Uni.
Ja, das ist bei uns schon unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die eine stärker wissenschaftlich geprägte Karriere haben. Ich habe vorher gesagt, du brauchst eine 5 Jahre Berufserfahrung, um berufen werden zu können. Die Berufserfahrung kann aber durchaus auch in Teilen von Hochschulaufgaben wahrgenommen werden. Der überwiegend große Teil kommt aus der Praxis und das macht es auch tatsächlich für mich super spannend, weil fast alle, wenn nicht sogar alle Kolleginnen und Kollegen um mich herum haben ähnliche Berufserfahrungen wie ich, sind in unterschiedlichsten Branchen unterwegs gewesen oder sind es auch heute noch. Auch das ist sicherlich ein Modell, was viele Kolleginnen und Kollegen haben, die noch nebenher in der Beratung, in der Agentur etc. tätig sind. Das macht uns schon aus, dass da sehr, sehr viel Praxiserfahrung da ist. Und das ist auch das, wo wir uns, glaube ich, differenzieren können und aber auch müssen.
Als internationale Hochschule, also als EU quasi, ist euer Differenzierer auch, dass ihr da wirklich drauf Wert legt. Okay.
Absolut.
Was wird denn bei euch alles gelehrt? Also welche Studiengänge kann ich denn bei euch belegen?
Also wenn ich jetzt sagen würde, alles, dann wäre es noch ein bisschen vermessen, weil ich nicht genau weiß, was es alles an Studien gibt. Aber ich denke, die IU Internationale Hochschule hat schon auch einen interessanten Ansatz. Also wir sind eine privat finanzierte Fachhochschule. Deswegen finde ich auch so Elemente aus der Telekommunikationsbranche durchaus immer wieder. Also bei uns gibt es Studierende, die aber auch, wenn wir mal so aus einer Marketing- und kommerziellen Perspektive drauf gucken, die zahlen monatlich für ihr Studium, ähnlich wie bei uns im Mobilfunk oder Telekommunikation damals, die Kunden ihre monatlichen Rechnungen bezahlt haben. Wir gehen mit ähnlichen Vertriebskanälen auch vor, um Studierende zu finden und für uns zu begeistern.
Spannend.
Und dadurch haben wir natürlich auch ein Produktmanagement, und was immer wieder sucht im Markt, was sind denn gerade Chancen, die wir wahrnehmen können. Und deswegen haben wir meines Erachtens ein super ausdifferenziertes Programmportfolio, also wo du von den Klassikern BWL, soziale Arbeit, Ingenieurwesen, aber auch sehr spezialisiert, also digitale Transformation, KI, Marketing, also da gibt es auch sehr, sehr spezialisierte Studienangebote, dann vor allem natürlich auch Masterprogramme oder Weiterbildungen.
Okay. Was ich ja erstmal total positiv sehe, ne, weil dadurch, dass ihr sozusagen auch einen privatwirtschaftlichen Druck habt, ich nenne es mal Druck, müsst ihr euch ja anpassen und auch die Dinge lehren, die am Markt gefragt sind. Also es geht ja nicht nur darum, das Produkt auszurichten nach Gutdünken, sondern auch wirklich, was gerade gebraucht wird. Und wo Studenten, Studentinnen irgendwie auch sagen, naja, also sozusagen das, da sehe ich jetzt, dass die nicht nur halt das klassische BWL-Studium anbieten, sondern KI-Marketing, du hast es gerade genannt, ist ja was gerade in aller Munde ist, und da halt auch ein Angebot zu unterbreiten. Du hast gerade erwähnt, die Studenten zahlen ja auch dafür. Das heißt, Indikation, was kostet ein Studiengang bei euch an der EU?
Das ist ein Stück weit unterschiedlich. Wir haben so zwei wesentliche Modelle aktuell. Das ist zum einen ein Fernstudium. Das ist dann, das Studium läuft komplett virtuell ab und Interaktion mit den Studierenden findet so statt, wie wir beide gerade sprechen, also per Videocall. Da sind sowohl die Live-Veranstaltungen mit vielen Studierenden gehen virtuell, als auch dann die 1:1-Betreuung, beispielsweise in Abschlussarbeiten. Und dann haben wir noch als zweites großes Standbein das duale Studium. Das ist dann auch sehr stark präsenzorientiert. Das sind Studierende, die sind 50% im Job, 50% eben bei uns dann an den Standorten in der Hochschule. Und da gibt es dann unterschiedliche kommerzielle Modelle, ich sag mal von 300 bis 800 Euro, je nachdem, welches Modell man da.
Pro Semester oder pro Monat oder was ist?
Pro Monat.
Pro Monat, okay. Jetzt ist ja so, also total super, dass ihr so viel praxisorientierte Professoren an der Uni habt. Nichtsdestotrotz, wenn man eine Zeit lang raus ist aus dem Unternehmen, verliert man ja vielleicht auch ein bisschen so den Ball oder den Bezug zu den aktuellsten Themen, die gerade gespielt werden. Wie schaffst du das? Wie schafft ihr das, da am Puls der Zeit zu bleiben?
Mit das wichtigste Thema aus meiner Sicht. Viele der Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, die haben noch ein zweites Standbein. Sei es dann in der Beratung, in Beratungsunternehmen angestellt oder freiberuflich oder selber quasi als Einzelberatung unterwegs oder haben Agenturen oder Kanzleien oder was auch immer, was man sich da alles letztendlich vorstellen kann. Damit warst du ja quasi den Kontakt zur Praxis und das ist mit das ideale Szenario. Ich persönlich habe genau jetzt stehe jetzt genau vor der Entscheidung und habe auch dieses Jahr sehr, sehr lange darüber nachgedacht, wie ich mich da wieder aufstelle. Weil für mich war ganz klar, wenn ich in die Lehre gehe, dann gehe ich da erstmal mit Schwung und Fokus rein. Weil, so viel man ja vielleicht auch in seinem Berufsleben vor Menschen gesprochen hat, das in der Ausbildung, in der Lehre zu machen, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja. Vor allem auch jetzt in der Struktur unserer Studierenden, die vor allem, wenn man sich im Fernstudium anguckt, also da triffst du dann eben die FOS-Absolventinnen und Absolventen bis hin aber zu Menschen, die noch mit 50 Jahren denken oder nochmal richtig Mut haben und anpacken und nochmal ein Studium anfangen. Also du hast da eine super bunte Gruppe und musst aber den Anspruch, gerade auch im digitalen Umfeld hier inspirierend zu sein, praxisnah zu sein, aber trotzdem auch relevantes wissenschaftliches Handwerkszeug zu vermitteln. Und das ist schon echt eine Challenge. Und ich habe da jetzt 2 Jahre mir auch Zeit genommen, mich darauf zu konzentrieren, bin immer noch weit weg von dem, wo ich eigentlich mal sein möchte und hoffentlich auch sein kann, weil da ist noch viel Potenzial, was ich als Hochschullehrer einbringen kann. Aber ich werde nächstes Jahr auch wieder einsteigen in praxisorientierte Projekte. Da möchte ich noch gar nicht so viel drüber reden. Da gibt es viele Ideen, die jetzt...
Stay tuned. Okay.
Und das wird auf jeden Fall
der
nächste Schritt sein. Allerdings wird für mich erstmal auf Strecke schon die Lehre und der Fokus auf die Studierenden der Kern bleiben.
Ja. Okay, verstanden. Zum Thema Praxisbezug nochmal eine Frage. Ist ja jetzt nicht so, dass nur du einen Studiengang dann leitest und hältst, sondern ihr habt ja immer wieder auch mal Leute, also Gastvorträge sozusagen. Da hast du mich ja auch gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, irgendwie eine Vorlesung zu halten. Wie intensiv macht ihr das? Also ist das eher so die Ausnahme oder ist da wirklich einmal im Monat dann jemand aus der Wirtschaft da oder jemand, der sozusagen nochmal irgendwie von außen Impulse reinbringt?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt bei mir jetzt persönlich von den Kursen ab. Also erstmal hast du ja Fernstudium-Setting eignet sich super, weil du kannst relativ problemlos Menschen mal fragen, hast du nächste Woche oder in 2 Wochen mal 18 Uhr eine halbe Stunde Zeit in die Vorlesung zu kommen und zu dem Thema mal einen Einblick aus der Praxis zu geben. Das funktioniert sehr gut. Da musst du immer gucken, wo passt, in welche Kurse passt es gut rein. Ich habe mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen ganz viel gemacht im Kurs Agilität und kreativen Methoden, weil ich da eben auch ein gutes Netzwerk habe von echten Experten, die jegliche Scheitern schon mitgenommen haben, aber auch ganz viele Erfolge gefeiert haben. Das ist natürlich genau mega für die Studierenden. Und dann haben wir im dualen Studium, da wo du dann hoffentlich auch nächstes Jahr mal zu mir kommst, in Präsenz, da ist natürlich...
Aber wir haben zugesagt, insofern, die Zusage steht.
Ja. Perfekt. Da ist natürlich logistisch immer so ein bisschen die Herausforderung, weil in Präsenz nochmal, da musst du viel, viel besser in die Terminabstimmung gehen. Und da ist natürlich auch die Vorbereitung für die, die dann Gastvorträge halten, nochmal ein bisschen umfangreicher. Aber das ist klar das Ziel, da immer wieder Experten mit reinzunehmen.
Okay. Jetzt hören ja in meinem Podcast auch viele Marketingentscheider zu. Das heißt Leute oder Führungskräfte, die ja auch da draußen immer wieder mal im Recruiting neue Talente suchen. Da die Frage an dich, wo gehen denn die Studierenden, die an eurer Uni sind, in der Regel hin? Also habt ihr da irgendwie ein Muster? Weißt du das? Also gibt ja zum Beispiel jetzt, ne, insbesondere im Bereich Marketing, die Möglichkeit, in die Agenturwelt zu gehen, ins Unternehmen zu gehen. Vielleicht sind auch ein paar Gründer dabei, die sagen, Mensch, ich mache jetzt irgendwie hier meine eigene Marketing-Agency auf.
Also ganz bunt gemischt. Du musst dir überlegen, wir haben weit über 100.000 Studierende im Dachraum. Also da kannst du dir vorstellen, da gibt es jegliches Szenario. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also wir haben die Dualstudierenden, die haben ja einen Arbeitgeber schon.
Klar, die hatte ich jetzt gerade ausgenommen, so ein bisschen der Frage, genau.
Wenn du die mal rausnimmst, aber auch die haben natürlich häufig dann auch die Idee, nach dem dualen Studium auch mal noch einen neuen Arbeitgeber zu finden. Im Fernstudium hast du häufig die Situation, dass die meisten nicht in Vollzeit studieren, sondern das sind häufig Menschen, die in Teil- oder Vollzeit nebenher arbeiten und deren Motivation entweder ist, innerhalb der Organisation, in der sie sind, und da gibt's wirklich alles, da gibt's von den kleinen Handwerksbetrieben, wo jemand Social Media macht, bis hin zu Großkonzernen findest du alles, was es gibt. Und dann ist eher so die Motivation der Leute entscheidend. Wollen sie sich, machen sie für sich das selber? Wollen sie das machen, weil sie feststellen, dass sie im Unternehmen nicht weiterkommen? Ich hatte heute Morgen ein Masterkolloquium von jemand im öffentlichen Dienst, der halt sagte, naja, Bernhard, wenn ich meinen Masterabschluss jetzt heute in der Tasche habe, dann kriege ich ab morgen mehr Geld im öffentlichen Dienst, einfach weil das Abschluss
abhängig ist. Okay, auch eine klare Motivation.
Dann gibt es andere Leute, die sagen, ich will einfach den nächsten Schritt gehen im Berufsleben und habe deswegen das Studium angefangen. Worauf ich als Entscheider im Recruiting, gerade im Marketing, immer achten würde, ist, was für ein Talent brauche ich gerade? Also man sucht immer gerne auch viele Fachexperten, die dann aber noch sämtliche Social Skills mitbringen, die auf so eine Stellenausschreibung passen. Und ich glaube, gerade in den Zeiten, wo wir vielleicht nachher auch nochmal drüber reden, ist es durchaus interessant, Menschen zu suchen, die diese unterschiedlichen Disziplinen, die es fürs Marketing braucht, um erfolgreich zu sein. Also ich sag mal, IT, Controlling und Marketing zusammen. Die müssen zusammenarbeiten können. Und zusammenarbeiten nicht im Sinne von, wir zwingen uns einmal die Woche in Abstimmungsmeeting, sondern Zusammenarbeit im Sinne von, wir sind ein eingeschwungenes Team. Und dafür brauchst du aus meiner Sicht Talente, die das mitbringen, die in der Lage sind, die Sprache von anderen zu sprechen, die sich da drauf einlassen können, in dieser kooperativen Art und Weise zu arbeiten. Klingt noch sehr buzzwordmäßig. Können wir vielleicht später noch mal ein bisschen tiefer drauf einsteigen.
Lass uns mal weitergehen. Thema Marketing. Ich meine, das ist jetzt auch dein Spezialgebiet. KI-Marketing hast du ja gerade schon einmal gedroppt als sozusagen Stichwort. Was genau lehrst du? Was ist dein Spezialgebiet jetzt, was du an der EU hast?
Also die Fokusthemen sind Digitales und Technologien im Marketing. Ich selber habe die Promotion zum Thema KI-Marketing geschrieben. Da ging es aber weniger um die Technologie, sondern eher darum, wie kriegen wir denn das hin, Technologie in den Marketing-Einheiten einzuführen, aber auch dann mit dem entsprechenden kommerziellen Effekt auf Strecke zu skalieren. Und das ist, fand ich, so eins der spannendsten Themen auch aus meiner Berufspraxis, weil wir haben immer ganz viel tolle Technologien und neue Buzzwords wie Agilität durch die Unternehmen geschoben. Wir haben es aber häufig nicht geschafft, tatsächlich nachher auch den kommerziellen Erfolg daraus zu holen und haben viel Energie vor allem auf dem Weg dahin verloren. Und mich interessiert so ganz stark, wie kriegen wir Technologien, Organisationen rein, damit es auch eben diesen Kern des Marketings berührt. Wachstum, Umsatz, Innovation.
Aber lass uns trotzdem nochmal über den Begriff sprechen. Was heißt KI-Marketing für dich? Also ist ja trotzdem Technologie irgendwo dahinter. Ist es jetzt irgendwie sozusagen Google Ads, weil da ist ja auch KI mit drin, im Sinne der Algorithmen, im Creative-Bereich, oder sind es andere Tools, oder ist es jetzt einfach nur sozusagen das Passwort KI mal vorne dran geflanscht? Ich frage jetzt mal ein bisschen spitz.
Ja, also KI ist tatsächlich so ein Flutschbegriff. Ich würde da gar nicht so stark drauf eingehen. Weil letztendlich kommen irgendwie Daten, Software und Hardware zusammen und du musst damit in irgendeiner Form deine Marketingaktivitäten stützen, um letztendlich genau Wachstum, Umsatz zu vertretbaren Kosten zu erreichen. Das ist der Kern des Marketings. Und ich würde auch, und das ist immer so ein bisschen naheliegend, und ich bin in meinem Leben oft in diese Falle getappt, dass man ein neues Thema nimmt und man begeistert sich für ein neues Thema und dann ist der Selbstzweck, dieses neue Thema irgendwie zu erproben. Das ist aber kein kluger Plan. Der kluge Plan ist immer, nochmal den Kopf rauszuheben und zu sagen, worum geht's hier wirklich? Und das übrigens hat sich auch im Marketing nicht verändert. Also häufig werde ich halt gefragt, was ist denn jetzt anders mit KI-Marketing und so weiter? Dann sage ich, natürlich in dem, wie wir Marketing betreiben, wird sich wahnsinnig viel ändern. Aber vom strategischen Blick, da ändert sich gar nichts. Ja. Weil wir müssen im Markt bestehen. Wir müssen in der Regel Wachstum erzielen. Ja. Wir müssen
mal Relevanz erzeugen, oder? Also vor Wachstum gibt es ja noch sowas. Also ist ja auch eine der Aufgaben, oder? Von Marketing. Also das Thema Relevanz erzeugen auch beim Konsumenten.
Absolut. Da bist du bei Relevanz über Markenaufbau, Wachstum kommt, innovativ bleiben, vielleicht was durch KI, Digitalisierung per se nochmal ein bisschen stärker für den Marketier in den Vordergrund rückt, ist das Ganze, dass das auch irgendwo ein ROI beibringen muss. Also das, was für dich zum Beispiel als Mega-Experte im Performance-Marketing total natürlich und normal ist sicherlich so im breiten Marketingblick auch mit traditionellere Marketingkanäle eingebracht, vielleicht auch noch nicht überall da. Das würde ich nochmal so auch als vielleicht noch verstärkten, neueren Punkt mit reinnehmen, dass wir da schon, und auch die CMOs sieht man sehr stark, immer stärker nachweisen müssen, was denn die Effekte ihrer Investitionen sind. Das ist vielleicht ein neuer Aspekt, aber sonst erstmal auf einer strategischen Perspektive ändert sich dadurch gar nicht so viel. Im anderen, in dem, wie wir täglich arbeiten, wird sich alles ändern. Und ich glaube, das nicht zu verwischen, würden viele Unternehmen auf jeden Fall gut dran tun.
Aber das heißt, ihr geht jetzt gar nicht auf konkrete Technologien ein. Also ich nenne jetzt nochmal ein Thema Google Ads, hatte ich jetzt mal gerade beispielhaft genannt, aber na, sowas wie CDPs. Also dazu habe ich ja gerade auch ein paar Folgen, die jetzt gerade schon live sind, beziehungsweise live gehen. Da CDP-Fans, nenne ich es jetzt mal, Customer Data Plattform, Fans würden sagen, ja, das revolutioniert jetzt alles, ja, du bist in allem besser, jetzt kannst du Churn-Modelle viel besser rechnen. Und im Bereich Marketing Activation überhaupt, also eierlegende Wollmilchsau. Wo man ja ehrlicherweise sagen muss, naja gut, also ein CRM-System und Data Warehouse gab es früher auch schon und Churn-Modelle sind jetzt auch nichts Neues. Und Machine Learning im Marketing, also im Online-Marketing, Performance-Marketing, du hast es gerade erwähnt, ist jetzt auch nichts Neues. Also im Endeffekt steckt das ja in Algorithmen schon immer drin, auch in Bid-Management-Systemen schon vor 15, 20 Jahren war das ja sozusagen der Kernbestandteil. Aber das heißt, also ihr geht jetzt nicht konkrete Technologien durch, habe ich verstanden. Oder macht ihr das dann beispielhaft und sagt so, naja, jetzt nehmen wir mal, also hier, ne, heute Vorlesung, liebe Studenten, das Beispiel CDP. Jetzt deklinieren wir mal durch, was daran KI ist und dann sprechen wir darüber, wie man es in die Organisation implementiert. Also wie machst du es genau, wie sieht da sozusagen der Vorlesungsleitfaden aus?
Du hast es eigentlich schon ganz gut beschrieben. Du fängst ja immer an mit der Theorie, was ist eigentlich überhaupt eine CDP? So ganz holzschnittsartig, wie man das dann so kennt, in den Modellen ein paar Kästchen aufmalen, ein paar Pfeile, um dann die Zusammenhänge entsprechend klar zu machen. Und dann kommt immer der Schritt, versuch den Transfer in die Praxis. Entweder hast du natürlich selber irgendwie Beispiele oder du findest eben auch Experten oder suchst dir die entsprechenden Beispiele, um das dann anfassbar zu machen. Oder schaffst du sogar noch eine kluge Aufgabe zu formulieren, indem dann die Studierenden selber mal ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen. Also deswegen, das kann schon auch konkret sein, gerade wenn wir schaffen, Experten an Land zu ziehen, die jetzt konkret von einer Einführung auch mal sprechen Und dann natürlich auch überlegen, haben wir das selber gebaut, haben wir das eingekauft, was sind denn da auch die Entscheidungskriterien, die berücksichtigt werden müssen. Das hängt immer so ein bisschen vom Thema dann ab.
Okay. Und geht ihr dann speziell auf das Thema KI in dem Kontext ein? Also weil KI-Marketing würde ich jetzt als Außenstehender erwarten, dass man dann halt auch ganz konkret darüber spricht, was ist jetzt die KI-Komponente?
Ja, du musst nur immer aufpassen, dass du, wenn du im Studiengang Marketing bist, dann sage ich den Studierenden immer, ihr müsst so eine Grundidee haben, wie Algorithmen funktionieren. Mhm. Ich nehme immer als Beispiel, ich glaube, das würde ich machen, die meisten, Machine Learning, versucht da so wesentliche Ansätze zu erklären, aber da sehr reduziert, was Fachbegriffe angeht, weil das hilft den Leuten nicht. Es geht darum, diese Logik zu verstehen. Und ganz ehrlich, wenn man heute über KI redet, da gibt es ganz, das ist ja auch nicht so ein Hexenwerk. Also wenn du dir überlegst, wie Spotify dann zum Beispiel rausfindet oder dir Vorschläge macht, das kannst du, da musst du gar nicht über KI reden, da musst du auch kein Machine Learning sagen, du erklärst den einfach, wie es zustande kommt, dass du quasi einen plötzlich ganz neuen Song vorgeschlagen bekommst. Ja? Und das kannst du ein ganz einfaches Beispiel machen. Das hilft den Studierenden meistens mehr, als wenn man dann irgendwie auf dieser theoretischen Ebene bleibt. Ja? Und die sollten die Begrifflichkeiten mal gehört haben, dass sie so zuordnen können. Aber im Unterricht, im Konkreten, gehst du dann ein und sagst, guck mal, wie macht Spotify ihre Empfehlungen beispielsweise. Ja.
Cooles Beispiel übrigens, kleine Randnotiz bzw. Anekdote dazu. Eine der besten Freundinnen von meiner Frau ist bei Spotify seit vielen, vielen Jahren als Data Scientistin und macht genau das, also wie du sozusagen Empfehlungsalgorithmen entwickelst, um die besten Songs für dich als Bernhard Wecke irgendwie zu entwickeln, die du wahrscheinlich auch magst. Ja, müsste ich fast auch mal einladen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, perfekt. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Und das kann man einfach schön runterbrechen. Deswegen, da muss man nicht das muss man nicht so aufbauen. Natürlich ist da auch viel Komplexität dahinter. Aber wenn man sich die einfachen Beispiele mal rannimmt, damit man zumindest die Grundidee dahinter versteht, dann reicht es erstmal aus.
Aber was ich halt jetzt meinte, also es gibt da schon Entwicklungen. Ja, zum Beispiel, also ich gehe jetzt mal wieder zu Google Ads zurück. Ich meine, klar, Google als der de facto Marktführer im Suchmaschinenbereich generell im digitalen Advertising. Die haben ja schon so ein paar KI-Tools, die einem das Leben leichter machen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, die revolutionieren quasi alles. Algorithmisch gibt es sowas wie Performance Max als Kampagnentyp, der halt irgendwie sozusagen noch mehr Signale verarbeitet, was die eigentlich eh schon immer gemacht haben, aber sozusagen noch schlauer ist und noch mehr auf den Nutzer und auch mit der Cookie-less World irgendwie zurechtkommt. Und dann auf der anderen Seite sowas wie Kreation, ne, wo du dann deine Ads kannst ja, weiß ich nicht, Hintergrundbilder austauschen. Du musst gar nicht mehr alles shooten, sondern kannst sozusagen mit Mausklicks dir deine Creatives zusammenklicken. Das sind ja Dinge eher im Bereich, ich sag's mal, Effizienzsteigerung, die aber trotzdem wichtig sind im Daily Doing der Mitarbeiter, die sich damit beschäftigen. Geht ihr da ganz konkret drauf ein? Also zeigt dir sowas auch im Studiengang auf, was es da so gibt an Neuigkeiten? Oder ist das schon wieder zu tief und zu praxisorientiert vielleicht?
Nee, das ist so ein bisschen, da kommst du immer drauf an, wo bist du im Studium. Wenn du jetzt in Grundlagen von Online-Marketing bist, dann kannst du sowas mal anteasern, aber da kommst du nicht in die Tiefe. Ja, aber dann gibt's natürlich auch vertiefende Vorlesungen, die dann ganz konkret SEA, SEO betreffen. Und da musst du natürlich auch in Google Ads-Konto einsteigen und mal ganz konkret durchgehen, wie baue ich Kampagnen auf. Und natürlich, und das glaube ich schon, muss jemand im Marketing eine Idee davon haben, wie funktionieren diese Features dahinter? Ja, die müssen sie ja nicht selber programmieren. Also das
genau, darum geht es ja nicht. Macht der keinen, ne? Genau, das meine ich eben. Am Ende ist Google der Bereitsteller von AI und am Ende wir als Anwender klicken uns bestenfalls durch, ja, so.
Total. Deswegen habe ich ja in meiner Doktorarbeit zum Beispiel, habe ich ja mit unterschiedlichen Unternehmen gesprochen und zum Thema, wie funktioniert es bei euch? Wie kriegt ihr KI in die Organisation rein? Und wenn du gerade zum Beispiel, habe ich unter anderem mit Google und Facebook auch gesprochen, wenn ich mit denen spreche, die haben teilweise meine Fragen gar nicht verstanden, weil die für die das ganz normal ist, dass irgendwie da KI oder wie man das auch immer nennt, da in ihren Produkten enthalten ist, während das natürlich in Großkonzernen mega Energie ausgelöst hat, weil genau die wussten genau, von was ich spreche. Ja, okay, da kommt jetzt irgendwie so ein neues Tier von der Seite rein und wie kriegen wir das jetzt irgendwie balanciert, eingeführt, aber auch irgendwie technologisch verdaut plus noch irgendwie einen kommerziellen Effekt daraus. Die wussten sofort. Also da merkst du, es kommt auch immer drauf an mit KI, wo bist du eigentlich? Ja, weil das ist super unterschiedlich.
Aber am Ende kann ja jeder sagen, also jetzt, jeder im Unternehmen, der im zumindest mal im Digitalmarketing zu Hause ist, ja, ich arbeite mit KI. Weil am Ende ist es ja überall drin mittlerweile, auch wenn du es nicht willst und nichts aktiv machst als Online-Marketing-Manager, du hast KI-Anwendungen, egal ob es im Affiliate-Marketing ist, im Paid Search, im Paid Social, du hast gerade Facebook genannt. Also de facto ist es überall drin. Die Frage ist jetzt natürlich so Expectation Management. Also wenn dich dein Geschäftsführer jetzt fragt oder Geschäftsführerin fragt, so macht mal was Cooles mit KI und weil wir wollen ja effizienter werden und mehr Umsatz machen, also beides gleichzeitig idealerweise, dann zeigt mir doch jetzt mal eure Projekte. Wie siehst du das oder wie würdest du dann drauf antworten?
Ist die Frage, wie die Kultur ist, weil du weißt, würde ich ihm sagen, das ist die total falsche Anforderung, ja, weil ja. Es geht ja nicht drum, dass wir KI nutzen im Marketing. Nochmal, es geht da drum, wir müssen eine Marke bespielen, wir müssen Wachstum erreichen, wir müssen innovativ bleiben und das noch zu vertretbaren Kosten. Das ist der Kern. So. Und jetzt kann uns KI dabei helfen und wird auf ganz vielen Facetten uns dabei helfen. Aber KI ist kein Selbstzweck. Und deswegen ist von der Art und Weise, wie wir Projekte denken, das ist zum Beispiel auch ein ganz entscheidendes Thema, was ich in der Forschung gefunden habe, ist, dass eins der größten Kriterien für Scheitern ist genau dieses Vorgehen. Da kommt irgendjemand von irgendeiner Konferenz zurück oder von irgendeinem Top-Management-Meeting und sagt, vor 5, 6, 7 Jahren war es, wir müssen jetzt endlich mal agil werden. Ja? Und jetzt kommt wir müssen jetzt endlich mal KI nutzen. Und es ist jetzt per se nicht falsch, aber es ist eben kein Selbstzweck. Du wirst nicht dafür bezahlt, dass du KI nutzt, sondern du wirst dafür bezahlt, dass du relevant am Markt bist und dass deine Produkte entsprechend die Bedürfnisse der Kunden bedienen und du die Kosten dahinter im Griff hast. Dafür wirst du bezahlt. Nicht, ob da KI drin ist oder nicht, ist erstmal total egal. Ja. Und das muss man immer wieder hochhalten, weil sonst verselbstständigen sich die Themen in Organisationen und führen genau das, was mir viele gerade in Konzernen berichtet haben, zu einer massiven Lähmung, weil man permanent über KI zum Beispiel oder agil redet. Jeder versteht was anderes. Keiner weiß so genau, für was machen wir das. Das heißt, die Energie der Management-Meetings geht auf KI. In der operativen kommt aber gar nichts an. Und das musst du vermeiden. Da musst du ganz konsequent dranbleiben und sagen, hier, liebe Leute, wir wollen Umsatz machen. Darum geht's. Deswegen würde ich auch immer empfehlen. Also was viele Unternehmen machen ist, mit KI, lass uns mal was ausprobieren. Aber lass uns mal was ausprobieren. Wenn es schief geht, dann ist es nicht schlimm. So, und dann sage ich, nee, ihr müsst was ausprobieren. Und zwar auf Prozessen, die relevant sind für eure P&L. Weil nur dann kriegt ihr auch die richtige Energie auf dieses Thema. Weil sonst hast du nämlich irgendwie eine Innovationsabteilung, die mal was mit KI ausprobiert. Dann kann man vielleicht noch eine schöne Geschichte erzählen. Aber das sind die Schubladenprojekte. Geh zu deinem Vertriebler, geh zu deinem Marketingmanager und sag, wir machen jetzt dein Business besser. Ja, darum geht's.
Aber muss es dann nicht aus der Organisation, also aus den bestehenden Fachabteilungen rauskommen? Weil, also ich habe zum Beispiel eine Stellenausschreibung neulich gesehen von einem größeren Unternehmen. Da wurde explizit ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, aber irgendwie so KI-Manager quasi gesucht. Ne? Also ich glaube, aus einer Marketing-Tech-Abteilung heraus ein KI-Manager. Der irgendwas mit KI machen soll. So. Was genau, weiß ich nicht, aber ist es nicht dann der falsche Ansatz? Weil der würde jetzt ja verzweifelt durch die Gegend rennen und irgendwas mit KI machen wollen und den Kollegen erzählen, hey, komm, lass uns mal ein bisschen rumprobieren mit KI und dann macht der schicke Slides für die Geschäftsführung. Alle sind total glücklich, weil jetzt ist ja jemand da, der für KI verantwortlich ist. Aber vielleicht die Fachabteilung, also die relevanten Prozesse, die du gerade genannt hast, die sind am Ende vielleicht außen vor, weil jemand halt sozusagen im stillen Kämmerchen sich bunte Slides malt und die relevanten Kollegen und Prozesse gar nicht involviert sind. Oder ist es doch richtig, solche KI-Experten einzustellen?
Beides ein Stück weit. Also, mich erinnert die Diskussion an die Diskussion um den Chief Digital Officer. Ja, wir hatten die auch mal bei meinem letzten Arbeitgeber. Ich habe immer gesagt, wir dürfen keinen brauchen, weil das muss der CMO und der CEO, die müssen das, und der CIO, die müssen das hinkriegen. Ja, das heißt also, das ist eigentlich ein Scheitern, wenn du einen CDO brauchst. Heißt nicht, dass man nicht trotzdem nehmen kann, aber erstmal so um grundsätzlich den Punkt.
Okay, starkes Statement. Ich kenne nämlich jemanden, der da genau anderer Meinung ist, aber mega spannend, was du gerade sagst, weil es geht ja um das Thema Silo gerade. Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber das war echt ein sehr, sehr, sehr interessantes Statement, ja.
So, und es kann auch Gründe dafür geben als Übergangslösung, keine Frage. Ich glaube, langfristig wird es diese Position nicht geben, die macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. So, ich habe aber selber sowas gemacht bei Unity Media. Wir haben ein ganz kleines Team mit 2 Mitarbeitenden installiert mit dem Namen Marketingtechnologie. Ja, 2018 gab es wahrscheinlich noch gar nicht so oft in Deutschland.
Ja. Ja.
Mit einem Unterschied. Der Grund war dafür, dass ich halt schon gemerkt habe, hey, in dem operativen Druck ist es sau schwierig, sich genügend Zeit zu nehmen, diese neuen Themen mal reinzuholen. Und die größte Diskussion, die ich mit dem Team hatte, die haben gesagt, wie viel Budget haben wir denn? Und dann habe ich gesagt, 0, weil ihr sollt die Technologien reinbringen, aber ihr müsst dann dafür werben intern bei den operativ Verantwortlichen, die Budgets haben, dass sie diese technologischen Neuerungen nehmen wollen. Die müssen es finanzieren, weil wenn nur die es finanzieren, wenn die den Wert erkennen von dem, was ihr tut, dann ist die Chance auch da, dass es kommerziellen Effekt hat. Und das ist für mich der, wenn du sowas machst, dann mach es nicht als Innovationsbude in der Ecke, die ein bisschen Budget hat und vor sich hinspielt, sondern die Finanzierung muss von denen kommen, die Budgets haben, und damit die auch den Fokus haben und sagen, okay, ich will dieses Ding haben. Ja, ich bin begeistert. Und dann steht dieses Innovationsteam auch unter Druck. Die müssen nicht für irgendein Top-Management ein paar Folien machen, damit die sagen, oh, wir machen auch was mit KI, sondern die müssen den operativ Verantwortlichen überzeugen. Und das ist deutlich schwieriger.
Super spannend, was du sagst. Also, weil mir ist gerade eine Geschichte eingefallen. Also, ich habe was Ähnliches mal erlebt, tatsächlich mit Innovation Managern. Also, die hießen auch so. Es war die Job Description oder die Stellenausschreibung, die war auf Innovation Manager. Und da wurden zu der Zeit, das ist schon auch viele, viele Jahre her, wurden 3 Personen eingestellt mit dem Ziel, Innovation Management im Digitalbereich, also im Online-Bereich zu betreiben. So, einer davon war noch so eine halbe Führungskraft und 2 davon waren sozusagen Innovation Manager, die da mit der Führungskraft dafür sorgen sollten, dass jetzt wirklich mal richtig innovative Ideen ins Unternehmen kommen. Am Ende des Tages ist es so gewesen, die sind auf so ziemlich jede Konferenz gefahren, die es in Deutschland gegeben hat, wo irgendwas mit Innovation drin war, haben ganz, ganz fancy Ideen mitgebracht, ganz, ganz tolle Slides. Aber im Endeffekt hat niemand in der Organisation wirklich gewusst, was die jetzt machen, weil es gab keine operative Verantwortung, in dem Fall auch kein Budget, außer für Reisekosten und sowas, aber das Team existiert oder hat nicht lange existiert, vielleicht 2-3 Jahre, dann wurde das wieder abgewickelt, weil man halt gesehen hat, okay, das ist irgendwie genau das, was ich vorhin beschrieben habe mit stillen Kämmerchen, also da wurde halt isoliert irgendwie was auf Konferenzen aufgeschnappt, aber niemand in der Organisation hatte Bock drauf, hatte Zeit dafür. Viele der Fachansprechpartner haben dann auch ganz klar gesagt, okay, also was ihr da macht, das ist so weit weg von der täglichen Praxis. Ihr kennt ja unsere Prozesse gar nicht. Also lass uns doch erstmal darüber sprechen, welche Prozesse wir haben, welche Tools wir haben. Und dann können wir überlegen, wie wir das besser machen. Aber sozusagen losgelöst davon, irgendwie durch Deutschland zu reisen oder in der Welt rumzufliegen auf irgendwie Web-Summits und sich coole Tools anzuschauen, das hat de facto auch nicht funktioniert. Deswegen spannend, was du sagst, also wie man es dann vielleicht in die Organisation trägt, damit halt sozusagen die Innovation Manager oder KI Manager, über die wir ja heute sprechen, eher pitchen um eine Idee und dann gezwungen sind, sozusagen viel näher an der Fachabteilung zu sein. Ja. Hast du da weitere Tipps?
Ja, also wenn du grundsätzlich Neuerungen einführst und jetzt gerade zum Thema die letzten Buzzwords Agilität, also neue Methoden einführen willst, eine andere Art der Kooperation oder neue Technologie einführen willst, dann ist eins, was ich aus der Wissenschaft gelernt habe, das hätte ich jetzt so im Rückblick, ich weiß nicht, ob man es umsetzen kann in Konzernen, aber dieses, in der Wissenschaft musst du am Anfang immer gemeinsam definieren, um was geht's eigentlich. Wie ist die Definition dieses Themas? Was ist der Rahmen, den du dem Thema gibst? Was sind die Modelle, die du nutzt? In der Praxis habe ich immer erlebt, wenn so neue Themen, neue Säue durchs Dorf getrieben wurden, dann gab es immer ganz viele Meetings mit ganz vielen Meinungen, wo man wild diskutiert hat. Und dann ist man in einen quälenden Zyklus des sich immer wiederholenden, nie vorankommenden Diskussionen gekommen. Was ich echt empfehlen würde, sich am Anfang ein bisschen Zeit zu nehmen und mal so zu gucken, was heißt denn KI für uns im Marketing? Was wollen wir damit erreichen? Weil KI ist so ein breiter Begriff.
Ja. Absolut, ja.
Was ist der Kern dessen, was wir damit erreichen wollen? Was ist vielleicht aber auch die Grenze, gerade wenn wir an Datenschutz und ethische Themen denken, was ist die Grenze, die wir uns geben, damit die Organisation erstmal so ein gemeinsames Fundament hat? Das klingt total banal, aber das passiert häufig eben nicht. Wenn man reinguckt, warum KI-Projekte scheitern, gerade auch in der Skalierung, dann liegt es häufig daran, dass man eben über diesen Punkt, wir haben eine gewisse Einigkeit, wo die Reise hingehen soll, einfach nicht, da kommt man nicht hin. Und dann flutscht es auch nicht in die Prozesse. Dann musst du zum einen als Management dir bewusst sein, dass KI, so attraktiv das erscheint, gerade wenn auch Berater dir erzählen, was du für Potenziale hast, sowohl auf der Kosten- als auch auf der Umsatzseite sein, dass jetzt mal per se für eine Belegschaft Effizienz und Kosten einsparen, sehr pauschal jetzt, aber nicht der größte Treiber ist. Im Vertrieb und Marketing wird so wachsen. Also du brauchst eine positive Geschichte, plus wann immer Veränderungen sind. Das ist ganz einfach. Menschen fragen zuerst mal, was bedeutet das für mich? Und du musst versuchen, Antworten darauf zu liefern. Die Geschichte einfach nur, KI ist wichtig, das ist unser Game Changer, das führt uns in die Zukunft und würde uns auch alle Ewigkeiten erfolgreich machen, die greift zu kurz, weil die Frage immer mitschwingt, was heißt das für uns? Die muss beantwortet werden. Und wenn man sie nicht beantworten kann, muss mit dieser Frage zumindest offen umgegangen sein. Also auch das ist ein Thema, was ich ganz oft mitkriege, dieses Narrativ zu KI jetzt in dem Fall, dass da muss man viel Arbeit reinstecken. Als Management musst du an die Basis bei so einem Thema. Gerade auch, weil natürlich das Problem ist, das ist einfach jetzt was Neues. Und wenn sich ein Beispiel, was in einem Unternehmen wahnsinnig gut funktioniert hat, dass plötzlich der CEO in der Basis-KI-Schulung aufgetaucht ist. Und nicht als CEO, sondern als Schüler.
Okay.
Das hat eine wahnsinnige Außenwirkung gehabt auf der Organisation. Die Leute haben mir erzählt, darüber wurde gesprochen. Da sitzt der CEO und der ist quasi, der geht ins kleine 1x1 der KI und zeigt damit, macht letztendlich eine Schwäche auf, indem er sagt, ich weiß auch nicht mehr.
Ja.
Es hat aber erstmal, es gibt erstmal ein schönes Bild im Sinne von, okay, da gibt jemand, zeigt jemand, ich weiß auch nicht genau, wie es geht. Plus natürlich kriegt er mit, was eigentlich an der Basis passiert. Und damit schaffst du, plus du zeigst halt, okay, der nimmt es ernst, weil der würde ja da nicht sitzen, wenn ihm das Thema nicht wichtig wäre. Also damit schaffst du halt eine brutale Wirkung. Also Management
geht super ins Maschinenraum. Könnt ihr vielleicht noch anonym sich reinsetzen, ne? Gab es da nicht mal diesen TV-Journalisten, Wallraff oder wie der heißt oder hieß, der sich dann noch mit einem Fake-Bart irgendwie reingesetzt hat? Aber im Endeffekt würde es ja dann die Wirkung abschwächen, weil du sagst ja gerade, also es ist wichtig, dass der CEO auch wirklich zeigt, dass er auch nicht jetzt mal auf gut Deutsch die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, sondern auch Wissensdefizite hat, genauso wie die gesamte Organisation. Ja, super spannend. Weißt du, wer der größte Profiteur aktuell von dem ganzen KI-Hype ist? Also neben Nvidia.
Naja, ich weiß jetzt nicht, wer genau, also zumindest. Also
welche Branche? Lass mich so formulieren.
Auf jeden Fall ist viel Marketing dahinter.
Unternehmensberatungen.
Ja.
Weil, also, ne, also die McKinseys, die Lloyds, BCGs dieser Welt, weil die gerade von jedem Unternehmen angefragt werden, hey, erklärt uns doch mal, wie, was KI eigentlich ist, was es heißt und was wir da jetzt genau brauchen. Und da gibt's halt wahnsinnig viele Projekte. Sieht man auch in den Geschäftsberichten tatsächlich, dass sie da halt wahnsinnig davon profitieren. Ist auch ein bisschen, glaube ich, von dem einen oder anderen Geschäftsführer oder Führungskraft wahrscheinlich bewusst auch so aufgezogen, dass erstmal Berater vorgeschickt werden, weil wenn es dann nicht funktioniert, ja, also haben wir auch gerade drüber gesprochen, kannst du ja immer sagen, ja, die Unternehmensberatung hat uns den ganzen Quatsch hier empfohlen und es hat nicht funktioniert. Ob das dann sozusagen die beste Strategie ist, weiß ich nicht, aber einfach mal, das ist das, was gerade stattfindet. Also einer der größten Profiteure sind wirklich Unternehmensberatungen.
Und da würde ich tatsächlich extrem vorsichtig sein. Weil, also natürlich können Unternehmensberatungen, die haben Erfahrung und können durchaus die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt aufmachen für die Organisation. Wo ich sehr vorsichtig wäre, wenn man Unternehmensberatungen einkauft, die zeigen, wie es geht. Weil es gibt, das ist ein Thema, dynamisches Thema, ein komplexes Thema und ist einfach davon gekennzeichnet, damit begibt sich jedes Unternehmen in ein Neuland. Und ein Neuland ist dadurch gekennzeichnet, dass es wenig Wissen gibt und es kann auch eine externe Unternehmensberatung nicht haben und beibringen. Das heißt, man kann externe Unternehmensberatung super einsetzen, aber die Frage ist, mit welchem Auftrag? Und da würde ich immer die Verantwortung ganz stark bei den handelnden Personen lassen, plus immer mir sicher sein, es ist ein Projekt der Organisationsentwicklung. Meine Erfahrung ist, dass die Beratungsgesellschaften erstmal einen anderen Fokus haben. Und das Thema Organisationsentwicklung eher, die kommen da mit einem Riesenschwung rein, die haben dann einen 3-Monats-Auftrag und müssen in 3 Monaten Ergebnis liefern. Das ist auch gut für Pilotierung, super. Wenn wir über Mittel- und Langfrist reden, dann braucht es eine Organisationsentwicklung. Und die kriegst du nicht in 3 Monaten einfach so hin. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die du in der Organisation ändern musst. Also du musst mal anfangen, okay, was kann KI verändern? Nehmen wir an, du setzt KI bei der Preisgestaltung ein. Da ändern sich Entscheidungsprozesse. Du musst plötzlich ganz anders über Zielsysteme nachdenken. Du brauchst die entsprechenden Kompetenzen in der Organisation. Also da ändert sich einfach so wahnsinnig viel. Und das matcht nicht immer mit dem Ansatz. Da können die Beratungs übrigens gar nichts dafür, weil eine der beliebsten Fragen vom CEO ist ja, wenn du mit einem neuen Thema kommst und du sagst, ich brauche dafür 9 Monate, dann sagt er, was muss ich dir geben, dass du es in 2 schaffst? Ja? Und dann bist du immer in der Bredouille, dass du sagst, naja, ich weiß nicht, das geht. Ich weiß zwar, dass es nicht in 2 geht. Wenn ich jetzt aber sage, das geht nicht, dann kriege ich mein Projekt nicht. Also musst du irgendwas erfinden und auf der Strecke kannst dann irgendwelche Geschichten erzählen, warum es dann doch nicht in 2 geklappt hat. Also da muss man vielleicht auch noch mal mittel- und langfristiger denken und dieses Timing, schnelle Piloten auf die Straße bringen, flankieren durch eine Idee, wie man das langfristig in der Organisation verankert. Und das sind 2 unterschiedliche Aufgaben. Zum Beispiel ein Ergebnis meiner Forschung, Pilotierung und Skalierung sind 2 völlig unterschiedliche Aufgaben bei KI.
Okay. Was wäre dann ein guter Beratungsscope? Also du hast gerade schon gesagt, also jemand reinschicken mit dem Auftrag, zeigt uns mal, wie es geht, ist es nicht. Aber wo können dann vielleicht, um mal kurz bei dem Themenblock noch zu bleiben, Unternehmensberatungen doch helfen?
Naja, was sie machen können, ist, sie können in den relevanten Themen, die es betrifft, also da bist du bei, welche Kompetenzen brauche ich, wie laufen Prozesse ab, etc., wie muss ich Zielsysteme gestalten, die können die richtigen Fragen mitbringen. Das Problem ist, dass man ungern, zumindest meiner Beobachtung nach und auch was mir Unternehmensberater erzählen, für Fragen nicht so viel Geld bekommt, wie wenn man reingeht und sagt, ich mache euch hier einen Business Case, das ist euer Potenzial und in 3 Monaten rocke ich euch das Projekt durch. Dafür gibt es die Freigabe vom Management und vom Einkauf. Für den Punkt, Leute, ich weiß auch nicht, wie es geht. Das Einzige, was ich euch mitbringen kann, ist, dass ich eine gewisse Art von Struktur und vielen Fragen dabei habe, wo nicht alle Fragen vielleicht für euch relevant sind, wir das gemeinsam aussortieren und dann die relevanten Fragen für euch filtern, um dann zügig Fahrt aufzunehmen. Dafür gibt es leider nicht so viel Geld. Ja, deswegen ist das ein bisschen problematisch. Aber ich würde das immer in so angehen. Ja.
Und jetzt nochmal ganz konkret zur operativen Ausgestaltung. Also ich stelle mir jetzt gerade so eine Abteilung vor, ja, da sitzen dann irgendwelche, also jetzt gerade im Digitalbereich, ja, so eine Performance-Marketing- oder Gesamt-Digital-Marketing-Abteilung. Da sitzen jetzt Leute, der eine ist für irgendwie Paid Search zuständig, der andere für Affiliate-Marketing, einer macht vielleicht irgendwie Angebote, also eher so Richtung Pricing, On-Site, Kampagnenmanagement, mit ein paar Web-Analysten und so weiter und so fort. So, schicke ich die jetzt einfach in irgendwelche KI-Schulungen und dann erzählt da wer auch immer, was ein bisschen global galaktisch über KI, oder wie bringe ich jetzt dieses Thema in die Organisation? Oder sage ich als Geschäftsführer oder höhere Führungskraft, beschäftigt euch jetzt gefälligst mal alle, na, also nicht in dem Tonfall logischerweise, aber beschäftigt euch doch bitte mal in den nächsten Monaten mit KI und was es für euch bedeutet und wo ihr für euch Potenziale heben könnt, damit wir vielleicht, so jetzt die Brücke wieder, mehr Umsatz generieren, mehr Relevanz erzeugen im Marketing, also sozusagen auch dann schon den richtigen Weg vorgibt und nicht nur hier, dass wir ein fancy Projekt haben, aber das eigentlich nichts besser macht Richtung Kunde oder Umsatz.
Also womit du immer anfangen musst, und da sind wir schon nicht unbedingt bei dem Thema Schulung, aber vor allem Raum geben für Diskussion, um diese Auftragsklärung, diese gemeinsame Sprache zu entwickeln. Dass sich ein Verständnis rausbildet. Und das hängt natürlich immer von der Organisation ab. Wie groß ist die Organisation? Wenn du jetzt an eine Telefonica denkst, dann kannst du damit entweder top-down anfangen oder bottom-up. Ja, wahrscheinlich beides. Ich würde als Marketier immer anfangen, bottom-up zu arbeiten und versuchen, im Marketing für mich zu klären, was heißt denn für uns KI? Wo sind denn die interessanten Themen? Also, dass es erstmal so sich so ein gemeinsames Verständnis ausbildet. Und dann geht es ganz konkret operative Versuche zu starten. Und das ist zum Beispiel auch was, klingt banal, kennt man aus dem agilen Thema schon ewig, hypothesenbasiert Experimente machen. Ja, ist schon ein bisschen abgedroschen, ist aber was, was für gerade für größere Organisationen total schwer auszuhalten ist. Weil das heißt immer, dass du bestenfalls Trends managst. Ja, und wir in großen Unternehmen hast du ja meistens monatliche Ziel-Ist-Abweichungen und das ist so der Kern deiner ja. Strategie. Da ist es, ist dieses experimentelle Vorgehen, das passt da nicht so richtig rein. Das musst du zulassen, damit die Organisation ins Lernen kommt. Ja. Und meine Beobachtung oder grundsätzlich mein Menschenbild wäre immer, dass dann, wo Menschen verstehen, wo es ihnen nutzt, schon auch ganz alleine die Motivation aufbringen, Dinge auszuprobieren. Und dann geht es ja für dich als Management nur darum, diesen Raum zu schaffen, je nachdem. Ja. Ist natürlich bei Technologie immer mit vielen Abhängigkeiten, IT etc., geht es einher. Aber da muss ich eigentlich nur noch Raum gestalten und gar nicht unbedingt vorgeben. Ja, also weil es geht nicht um KI einzusetzen, sondern es geht darum, dass die Menschen wirksamer in ihrem Job werden. Und das werden sie automatisch, wenn sie es verstehen und wenn du ihnen die Freiräume gibst, zu nutzen.
Okay, aber das sind wir schon so ein bisschen beim Dreh- und Angelpunkt, weil das Thema Zeit dafür haben oder den Raum nutzen, setzt ja voraus, dass du halt nicht nur im Tagesgeschäft irgendwie von Vertriebsziel 1 zu Vertriebsziel 2 hechelst oder von Monat zu Monat, also wie es ja häufig der Fall ist de facto. Welche Rezepte hast du da? Also würdest du sagen, okay, dann machen wir jetzt einen Innovation Day, wir nennen sie mal so, oder KI Day. Jeder zweite Freitag sozusagen, den blocken wir jetzt raus und dann könnt ihr euch alle mal schön mit KI beschäftigen. Oder wie schafft man das? Weil du musst den Leuten ja den Rahmen geben. Also meine Erfahrung ist halt, am Ende sagt jeder, ich habe ja keine Zeit, weil ich muss ja jetzt irgendwie die Kampagne bis Freitag noch live kriegen oder muss noch die Budgetplanung machen oder weiß der Geier was. Also am Ende ist es ja häufig dann auch, also gar kein Vorwurf sozusagen an die Mitarbeiter, sondern am Ende ist ja jeder irgendwo in seinem persönlichen Hamsterrad, nächste Mal in seinem Daily Doing so beschäftigt, dass er vielleicht dafür gar keine Zeit findet. Wie schafft man diese Zeit jetzt und unter welcher Überschrift?
Ist schwierig, gibt es jetzt nicht für jedes eine Ansage. Also ich habe noch nie in einem Unternehmen gearbeitet mit so einem Innovation Day. Mein Bauchgefühl sagt so, nee, das ist es nicht. Ja, das klingt so, jeder macht so ein bisschen was vor sich hin, wo er gerade Lust hat und darum geht es eben nicht, sondern es geht darum, konkret was ins Berufsleben zu integrieren. Da mache ich es mir jetzt super einfach wahrscheinlich in der Antwort und sage, naja, also ich wette, heute in der Content-Erstellung ist generative KI im Text, im Bild schon angekommen, ohne dass es etwas brauchte von wegen Innovation Days. Ja, weil es für die Leute erstmal ganz natürlich ist, weil es ihren Job erleichtert. Und dann komme ich nochmal auf die Use-Case-Auswahl zurück. Also du musst halt Technologie anbieten auf Themen, die für die Menschen in der operativen relevant sind. Und natürlich ist es jetzt ein bisschen einfach gesprungen, weil wenn du keine Luft zum Atmen hast, dann ist jede Neuerung, Änderung für dich schwierig zu handeln. Aber dafür brauchst du dann ja eben Führung, die das ermöglichen muss. Ja, und da deswegen ist das Thema so schwierig, weil das nicht mit einer Maßnahme ist. Du musst einen anderen organisatorischen Rahmen schaffen. Du musst eine andere Operations, ein anderes Verständnis von Arbeiten schaffen. Wenn die Leute in den Silos bis zur Oberkante voll mit ihren Einzelthemen sind, dann wirst du bei KI nicht bestehen. KI hat ein wesentliches Element für mich. Das gibt natürlich Teile, die kannst du in der Spezialdisziplin eingesetzt, da sind die Tools eingebaut. Wenn du es als Team, als Abteilung einer größeren Strecke bringen willst, musst du immer übergreifend arbeiten. In dem Moment, wo du übergreifend arbeitest, wenn du das heute nicht tust, dann hast du ein Problem auf dem Arbeitsmodell und nicht auf dem Thema KI-Einführung. Da musst du dir überlegen, wie schaffe ich diese Teams, die zusammen dieses Thema bearbeiten müssen. Und Innovation passiert immer in den Schnittstellen. Entweder in der Schnittstelle zum Markt oder in den Schnittstellen der unterschiedlichen Fachbereiche. Passiert ganz selten aus so einer Einzeldisziplin in so einer Einzeldisziplin. Und gerade Digitalisierung und KI ist ja das, was da passiert, sind ja diese rekombinanten Innovationen. Das heißt, du kombinierst einfach Technologien miteinander. Und das passiert in der Schnittstelle. Und du musst deswegen schauen, ob das Arbeitsmodell dann noch passt. Wenn die Leute alle bis zur Oberkante sind, dann muss das Arbeitsmodell ändern und nicht den Leuten Innovation Day geben.
Ja, ich meine, generative KI hast du jetzt als Beispiel genannt im Creative-Bereich. Ich glaube, das ist ja so eine Art ja schon fast ein No-Brainer. Und ja, wahrscheinlich setzt sich da am leichtesten und am schnellsten und am automatischsten durch. Es gibt aber auch andere Anwendungsbereiche, ne? Also im Reporting zum Beispiel. Also ich meine, wie viele Unternehmen gibt es wahrscheinlich noch da draußen, die halt irgendwelche Excel-Listen pflegen, wo dann jemand aus dem Web-Analytics-Tool und aus dem Data Warehouse und sonst woher aus 50 verschiedenen Systemen Zahlen zusammensucht und dann wird da irgendwie eine Excel draus generiert, die dann irgendjemand bekommt und vielleicht keiner anschaut. Aber dafür musst du auch Freiräume schaffen zum Thema Automatisierung. Also wie kannst du Datenquellen anzapfen? Das hat auch noch gar nichts mit KI eigentlich zu tun, sondern es ist ja eher das Thema auch Automation, weil wenn wir über Effizienzen sprechen, ist ja häufig so, keiner stellt sich mal die Frage, oder wenige, wie kann ich denn jetzt Prozesse vereinfachen? Und du kannst halt super viel automatisieren. Also auch dazu, da hatte ich neulich auch mal einen Podcast gemacht mit Katrin Prägner, die ist da, finde ich, auch echt exzellent in dem Thema, weil sie sagt, naja, am Ende, die Leute stellen sich gar nicht die Frage, wie könnte ich es denn besser machen? Oder brauche ich diesen Report überhaupt noch? Ja, gibt es ja auch den Fall. Also wird da sozusagen jahrelang irgendein Report rumgeschickt, keiner schaut es an. Aber im Verteilerkreis, wenn du in Outlook schaust, dann sind da irgendwie 133 Leute drauf. Und vielleicht einer schaut es an, wenn du Glück hast. Also will sagen, oft ist es ja gar nicht KI, sondern eigentlich eine Vorstufe und die heißt Automatisierung. Und mit KI kannst du Dinge vielleicht leichter automatisieren als in der alten Welt. Ist es nicht so?
Weiß gar nicht, ob der Unterschied so groß ist heutzutage. Ich glaube, das ist bei dem Thema Automatisierung gerade von Datenbereitstellung halt schon, also ich nehme da gar nicht so die Sprünge wahr, sondern für mich ist es einfach eine kontinuierliche Entwicklung eher. Und zum Thema KI bei Daten, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde, das eine ist, dass die Automatisierung der Datenbereitstellung auf einem gewissen Granularitätsgrad, die ist brutal wichtig. Und dann würde ich aber immer die Kombination aus, lass die Menschen schon auch mit den Daten arbeiten und dann kombiniert mit, und das wird bald kommen, und dann stellt sich auch da die Frage nicht mehr bei den Analysten, die werden Tools an die Hand bekommen, die sie über die Daten, über Prompting, über die Daten laufen lassen können, um diese Analysen machen zu können. Ich würde sie aber gar nicht immer komplett befreien von diesem Datenwust. Also meine Erfahrung ist, ich habe ja selber mal in einem Performance-Management Team gearbeitet und dann war immer der Punkt, wir sind doch Analysten und keine Reporter. Ja? Wir wollen Analysen machen. Und wir haben es irgendwann mal geschafft.
Also Insights liefern quasi, nicht nur Zahlen.
Ja, genau. Wir haben es irgendwann mal geschafft, dass, um Insights liefern zu können, diese Arbeit mit den Daten, also diese Aufbereitung mit den Daten durchaus ein wichtiger Schritt ist. Und ich glaube, da kann natürlich KI jetzt auch ein bisschen was übernehmen, aber ich würde für mich der nächste Schritt in dem Bereich, der total wichtig ist, gerade auch im Marketing, würde ich immer noch gucken, wie viel behalte ich den Zugang zu den Daten und wo können wir Tools, wie zum Beispiel in der Content-Erstellung, Content vereinfachen, Analysen vereinfachen, aber mich nicht komplett zurückzulehnen und warten, bis jetzt irgendein Tool mir die ganzen Zahlen und Analysen automatisch bringt. Das ist für mich so der übernächste Schritt. Da sind wir noch gar nicht.
Ich glaube, genau, wie du sagst, die richtigen Fragen muss man, glaube ich, noch selber stellen. Ne? Und was ich auch total wichtig finde, ist das Thema Datenqualität, ne? Shit in, shit out, weil, also ganz primitives, so plakatives Beispiel, bei Online-Daten, ja, du hast dann deine Webseite, wenn der Data Layer halt nicht passt und du schon bei der Datensammlung halt nicht richtig aufgestellt bist, dann bringt dir halt die beste KI und der beste Prompt nichts, weil dann wirst du halt einfach eine beschissene Antwort kriegen.
Absolut. Und auch das hat sich übrigens nicht geändert mit KI. Ja, also das hatten wir schon vor 20 Jahren. Und das ist, glaube ich, immer wieder wichtig. So bahnbrechend und verändern KI sowohl in Gesellschaft als auch im Privatleben, als auch in der Wirtschaft einschlagen wird. Es lohnt sich immer mal, den Kopf rauszunehmen. Und so die Grundthemen bleiben dann doch oftmals gleich. Also so die großen Linien, die verändern sich nicht durch KI, weil KI dann auch, zumindest Stand heute, vielleicht mal, wenn wir dann die allgemeine Intelligenz haben, ist es nochmal anders, aber Stand heute erstmal noch Werkzeugcharakter hat. Ja? Und wir sind noch eher gut beraten, diesen Werkzeugcharakter jetzt endlich mal in die Operations zu kriegen und die kommerziellen Effekte daraus zu holen und noch nicht irgendwie vielleicht in der Philosophie, aber noch nicht jetzt im täglichen Doing über Schritt 3, 4 und 5 nachzudenken. Und ich glaube, da gibt es noch genug zu tun. Also bei all den tollen Geschichten, die man hört, so richtig viele Erfolgsgeschichten, also so von traditionellen, klassischen Unternehmen, wie viel haben wir jetzt mit KI wirklich dauerhaft gehoben, die habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, also da gibt es hier und da ganz nette Cases, Einzelfälle, aber da würde ich als Unternehmen den Fokus drauf legen, wie machen wir es jetzt operativ relevant, Schritt für Schritt. Und wie wir es dann, welche nächsten Evolutionsschritte oder Revolutionsschritte im Bereich KI kommen, das schauen wir dann mal. Aber jetzt geht es erstmal darum, investieren, aber dann auch einen klaren Plan zu haben, dass die Investition sich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auch wirklich rechnet.
Ja, das heißt, da sind wir wieder beim Thema Relevanz im Marketing, beim Thema Effizienzsteigerung und oder Umsatzsteigerung. Und ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort jetzt auch von dir, weil du es nochmal sehr schön beschrieben hast. Also KI ist ein Werkzeug, wir sollten es nutzen. Es ist nicht der Heilsbringer, der alleinige, es läuft nicht von alleine. Am Ende geht es aber darum, im Marketing die klassischen, traditionellen Zielgrößen weiter im Blick zu haben. Die haben sich nicht verändert. Danke, Bernhard. Hat Spaß gemacht.
Herzlichen Dank, Daniel.